über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Fahrt ihr schon auf der Datenautobahn der Zukunft oder ist Glasfaser nicht die Antwort auf alle Fragen, wenn es um ultraschnelles Internet geht? Wie steht es um den Glasfaserausbau bei euch in der Region? Wie bekommt ihr einen Anschluss? Welche Fragen solltet ihr stellen, wenn ein Vertreiber an eurer Haustür klingelt? Darum geht es in unserer Spezialfolge am Samstag, das ganze Gespräch. Ich spreche mit unserem Netzausbau-Experten Thorsten Neuhetzki aus der Inside Digital Redaktion auch über das große Thema Nebenkostenprivileg. Am 1. Juli wird das abgeschafft. Heißt, die Kosten für einen Kabelanschluss, die dürfen von den Vermietern nicht mehr auf die Nebenkosten der Mieter umgelegt werden. Das bedeutet, Mieter müssen selbst für ihren Kabelanschluss bezahlen. Und es ist möglich, dass einige Kabelanschlüsse in Mehrfamilienhäusern abgeschaltet werden. Ob das wirklich passiert? Sitzt ihr zur Fußball-EM womöglich vor einem schwarzen Fernseher? Darüber sprechen wir jetzt. Wenn sich jemand mit dem Netzausbau auskennt, dann unser Inside-Digital-Redakteur Thorsten Neuhetzki. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Hallo Johanna.
Du beschäftigst dich ja schon seit 20 Jahren journalistisch mit dem Thema und du kennst bestimmt auch das, was bei vielen von euch vielleicht auch schon vor Jahren passiert ist. An der Haustür wird geklingelt, an der Tür steht jemand mit Klemmbrett und Flyer und will, dass du dich für Glasfaser entscheidest. Ist dir das auch schon mal passiert?
In der Tat nicht, weil in unserer Wohnung schon Glasfaser liegt. Man hat nur versucht, mir dann einen Vertrag dafür zu verkaufen.
Das Ding ist, die meisten haben ja dann auch schon einen guten Anschluss, denen das passiert. Und viele denken sich ja dann, okay, wofür brauche ich jetzt noch Glasfaser? Thorsten, wofür brauche ich Glasfaser?
Na, ehrlicherweise gar nicht. Heute.
Okay. Was sind denn dann die Vorteile von Glasfaser? Also wenn du sagst, man braucht es, gibt es überhaupt welche?
Ja, es gibt schon welche. Also dass du es gar nicht brauchst, ist auch nicht richtig. Es gibt natürlich Leute, die Glasfaser brauchen, die Glasfaser haben wollen. Das sind mehrere Aspekte, weswegen es interessant sein kann. Das ist auf der einen Seite der höhere Upstream, den du mit einer Glasfaser hast, mit allen anderen Technologien. Heute im Markt ist eigentlich bei 50 Mbit Schluss. Das brauchen zum Beispiel Architekten, Videoleute etc. pp. Du hast eine größere Stabilität. Also, dass eine Glasfaserleitung ausfällt, muss eigentlich wirklich der Bagger vorbeikommen, der das Glasfaser durchkattet. Und last not least, es ist die Latenz. Und das wird in den nächsten Jahren ein ganz großes Thema werden, dass du wirklich im einstelligen Millisekundenbereich Antworten aus dem Netz bekommst. Das ist für ein ganz normales Internetsurfen auf Inside Digital oder zum Podcast hören, brauchst du das heute nicht. Aber künftig wirst du es, denk an Apple Vision Pro und solche Anwendungen, wirst du solche Latenzen brauchen und dann werden auch die Datenraten höher werden. Und das ist eben genau der Punkt mit dem Blick in die Zukunft. In der Zukunft werden wir das Glasfaser brauchen, aber es muss heute ausgebaut werden, weil es eben nicht von jetzt auf gleich verfügbar ist. Nur ein Gedanke dazu, was Zahlen angeht. Erinnere dich 10 Jahre zurück, was da dein Internetanschluss war oder auch der Anschluss von unseren Hörern. Im Markt war es so, dass genau 1,7% der Anschlüsse, die es im Markt gab, waren schneller als 50 Mbit. Und heute sind es mehr als 60%, die 50 Mbit und mehr haben. Und wenn man diese Kurve weiterdenkt, dann ist es eben klar, wohin es hingeht. Und dann reicht ein VDSL-Anschluss auch mit 250 Mbit nicht mehr aus.
Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt nicht ausbauen, dann sind wir in 10 Jahren, hängen wir so hinterher, wie als wenn wir jetzt vor 10 Jahren noch stecken oder in dem Ausbau stecken würden, wie wir das Internet vor 10 Jahren hatten?
Ganz genau. Geschichte wiederholt sich. Wenn wir jetzt nicht aus dem Quark kommen und das Internet ausbauen, werden wir in 10 Jahren ein großes Problem haben. Deswegen hat die Bundesregierung ja auch das Ziel, 2030 soll jeder einen gigabitfähigen Anschluss haben können, ausgegeben. Ich glaube nicht, dass das erreicht wird. Nicht gigabitfähig, sondern Glasfaseranschluss sogar. Ich glaube nicht, dass das erreicht wird, aber wir müssen trotzdem was tun und so viel wie möglich dran setzen, dass das passiert.
Wie können wir denn aus dem Quark kommen? Also wie können Haus- und Wohnungsbesitzer, was können die machen, um den Glasfaserausbau in ihrer Region zu unterstützen?
Na, bei Eigentümern ist es in der Tat so, dass das Allerwichtigste ist, dass die Genehmigung erteilt wird, dass der Anbieter, der bei dir vor der Haustür ausbaut, auch in dein Haus rein darf. Weil das ist ganz oft ein Problem. Da stoßen die Anbieter auch auf viele Probleme, weil es eben diese ganzen unterschiedlichen Eigentümerstrukturen gibt. Gerade bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist es oft schwierig, diese Genehmigungen zu bekommen, weil das über die Eigentümerversammlung laufen muss. Und viele erkennen eben auch nicht die Notwendigkeit, haben wir eben drüber gesprochen, warum ich einen Glasfaseranschluss brauche. Und die sagen, ja, ich habe ja schnelles Internet, ich brauche das nicht. Ja, heute nicht, aber in der Zukunft. Und das ist eben ganz entscheidend für den Glasfaserausbau, dass dieser sogenannte Hausstich erfolgen kann, damit der Ausbau eben weitergeht.
Ein Hausbesitzer, wie sieht das für Mieterinnen und Mieter aus?
Ja, da ist ehrlicherweise das Einzige, was du realistischerweise tun kannst, einen Anschluss zu bestellen, weil dann der Anbieter eben auch ein intrinsisches Interesse hat, deinem Eigentümer, deinem Vermieter zu sagen, ich will aber in dein Haus, ich muss in dein Haus, da hat jemand bestellt. Grundsätzlich gibt es da auch einen gesetzlichen Anspruch für dich als Mieter, dass dir der Eigentümer das nicht verwehren kann. Aber ganz ehrlich, willst du deinen Vermieter deswegen verklagen, weil du keine Glasfaser bekommst? Das ist auch schon wieder heikel. Sind also wieder so Gesetze fürs Papier gemacht, aus meiner Sicht. Mhm. Aber ehrlicherweise, das Einzige, was du tun kannst, ist einen Anschluss zu bestellen auf Glasfaserbasis. Und natürlich kannst du auch noch mit deinem Vermieter sprechen und sagen, bitte gib diese Genehmigung, dass das Glasfaser ins Haus kommen darf.
Sagen wir mal, ich habe diese Bestellung abgeschlossen. Was passiert dann in der Realität?
Es gibt Anbieter, die sammeln erstmal die Verträge, die machen eine sogenannte Vorvermarktung und sagen von vornherein, wir bauen aber nur aus, wenn wir eine Quote von 40% sind das meist erreicht haben. Also 40% deiner Nachbarn müssen einen Vertrag unterschreiben. Vorher denken die überhaupt nicht ernsthaft drüber nach, da auszubauen. Dann geht das Ganze los, dass der Ausbau wirklich geplant wird. Wo werden die Leitungen langgezogen? Dann kommen die Bagger, dann wird ausgebaut, dann müssen die ganzen Netze im Hintergrund geschaltet werden. Also von dem Moment an, wo du so eine Vorvermarktung unterschreibst, bis zu dem Moment, wo du den ersten Mausklick über die Leitung machst, das kann schon 1-2 Jahre dauern. Das andere Verfahren ist eins, was die Telekom beispielsweise ganz häufig anwendet. Die sagt einfach, wir erschließen dieses Gebiet, gibt eine farbige Karte raus, wo schön Magenta eingezeichnet ist, wo geplant ist auszubauen, und dann wird das Glasfaser ausgebaut. Heißt aber nicht, dass es zu dir ins Haus kommt.
Wo ist die Hürde, dass ich dann sage, hey, ich hätte es aber auch gerne bis zu meinem Haus nach oben? Was steht da im Weg? Außer ein bisschen Dreck im Boden.
Der größte Punkt, der im Weg steht, dass du das Glasfaser in die Wohnung bekommst, ist wirklich dieser Hausstich und die Verlegung der Glasfaser auf der Netzebene 4. Das heißt eben bei dir im Haus. Weil selbst wenn das Glasfaser unten im Keller ist, muss ja die Glasfaserleitung auch noch irgendwie durchs Treppenhaus hoch in deine Wohnung, in den 5. Stock oder was weiß ich was. Das ist eben was, wovor viele Eigentümer Angst haben, in Anführungszeichen, wenn es keine Leerrohre gibt, das dann durchs Treppenhaus verlegt wird. Aber da gibt es mittlerweile so viele Technologien, dass man diese Leitungen kaum noch sieht.
Ja, Angst und Sorge, vielleicht ist das ja auch so einer der Punkte, wenn gerade Leute vor der Haustür stehen und ihr Glasfaser verkaufen wollen. Ich finde, das klingt erstmal ein bisschen komisch. Und da gibt es ja sicherlich auch viele unseriöse Vertriebler, oder?
Ja, gibt es, keine Frage. Man muss bedenken, dass diese Leute in aller Regel davon leben, dass sie Verträge verkaufen, sprich, die sind auf Provisionsbasis angestellt und haben das ureigene Interesse, einen Vertrag zu verkaufen, und versprechen dir natürlich auch das Blaue vom Himmel, wenn es sein muss. Nicht alle. Die Branche hat auch ein bisschen verstanden, dass das ganze Thema schwierig ist. Aber was ich jetzt auch gelernt habe und was mehrere Anbieter mir übereinstimmend gesagt haben, dieser Haustürvertrieb ist für die Anbieter ganz, ganz, ganz essentiell. Da werden so viele Verträge geschrieben, die auch valide sind, wo die Leute das auch wirklich wollten, dass sie diesen Anschluss bekommen, dass man darauf auf gar keinen Fall verzichten möchte.
Und die Anbieter sind sich ja auch dessen bewusst, dass das ein bisschen komisch ist, erstmal dort zu klingeln. Deswegen gibt es ja auch einen Haustürkodex, oder? Kannst du mal erklären, was das ist?
Genau. Also die Anbieter beteiligen sich freiwillig dabei. Das ist kein Zwang für die Branche, aber die Großen sind alle dabei. Und da geht es eben darum, dass die Vertriebler, die bei dir vor der Tür stehen, sich zum einen mal mit einem Namen und einer Vertriebsnummer ausweisen. Dass das eben nicht irgendwelche Harakiri-Leute sind, sondern dass die wirklich im Auftrag des Anbieters unterwegs sind. Dann beinhaltet dieser Haustürkodex beispielsweise, das ist aber auch gesetzlich geregelt, dass du alles, was du an der Haustür unterschreibst, 14 Tage lang widerrufen kannst. Und es gibt verschiedene Anbieter, die das noch wieder für sich ein bisschen abwandeln, hat mir neulich einer erzählt. Die rufen zum Beispiel jeden an, der einen Vertrag an der Haustür unterschrieben hat, und fragen nochmal nach, möchtest du das wirklich? Ist dieser Vertrag so, wie er hier ausgefüllt vor mir liegt, valide? Die Branche hat sich auch darauf verständigt, dass man mit älteren Menschen gezielt umgeht. Und wenn ich das gerade richtig erinnere, ist es sogar so in diesem Kodex festgehalten, dass Menschen über 70 zwangsweise nochmal angerufen werden und das validiert wird.
Naja.
Ja, die Glasfaser in der Wohnung oder im Haus ist trotzdem für diejenigen wichtig. Was die Zukunft, die Erben, die Nachfolger, das Verkaufswert der Immobilie angeht. Aber für ihn persönlich natürlich nicht. Das heißt, die Glasfaserleitung ja, ein Gigabit-Anschluss mit Sicherheit nein.
Das ist also das, was die Branche macht. Hast du vielleicht für alle, die zuhören und jetzt die möglichen Kunden sind, eine Checkliste? Welche Fragen sollte man stellen, wenn da jemand klingeln kommt?
Na, man kann natürlich versuchen, mit den Leuten wirklich inhaltlich zu sprechen, darüber zu sprechen, wie funktioniert denn dieser Ausbau? Seid ihr euch sicher, dass ihr hier ins Haus kommt? Ist das schon alles geregelt? Wo kommt denn meine Glasfaserdose hin? Könnt ihr mir das mal zeigen? Wie sieht das aus? Man kann sich mit den Leuten unterhalten, man kann versuchen, die Informationen, die einem wichtig sind, rauszuziehen. Aber das, was einem wirklich wichtig ist, bevor ich irgendwas bei diesem Menschen unterschreibe, würde ich mir das auf jeden Fall immer schriftlich geben lassen. Das wäre so, na, jetzt weniger die Checkliste, aber das, was ich auf jeden Fall bedenken sollte. Von der Sache her spricht, das muss ich aber auch ganz klar sagen, wenn du ein gutes Gefühl hast und wenn du am Ende ein Stück Papier vor dir liegen hast, wo genau das draufsteht, was du haben möchtest und du weißt, dass du das haben möchtest und wurdest nicht umberaten, das ist doch viel besser. Ist doch viel schneller, ist doch viel günstiger. Vorsichtig sein. Unterschreib das ruhig. Ist ja kein Thema. Und wenn du dir trotzdem unsicher bist, schick ihn weg. Wenn er wirklich ein seriöser Vertriebler ist, kommt er auch nochmal wieder, auch nach Terminvereinbarung. Oder du gehst eben in den Shop des Anbieters, rufst die Hotline an und schließt es da ab. Ist dann halt blöd für den Vertriebler vor der Tür. Der kriegt kein Geld. Wird er nicht wollen. Aber ja, kannst du. Du bist nicht gezwungen, bei dem Menschen vor der Tür zu unterschreiben.
Okay. Kommen wir mal zu dem großen Thema, zum Ausbauthema. Wie ist denn der aktuelle Stand des Ausbaus in Deutschland gerade? Also die Verfügbarkeit, die Quote bei den Haushalten, die einen Glasfaseranschluss haben, wo stehen wir da?
Du kennst diesen schönen Spruch, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ne?
Haha, jetzt bin ich gespannt, was du gefälscht hast.
Na, ich habe die offiziellste Quelle genommen, die ich finden konnte. Das ist nämlich von der Bundesnetzagentur. Mhm. Die hat gerade vor ein oder zwei Wochen erst Zahlen zum Glasfaserausbau und zum Stand rausgeschickt. Und was ich mit der Statistik, die du selbst gefälscht hast, meine, ist, es kommt drauf an, was du zählst. Mhm. Wir haben ganz viele Anschlüsse, nämlich fast 18 Millionen, 17,9 Millionen wabern momentan durch die Gegend, das schon mit Glasfaser versorgt sind. 17,9 Millionen Haushalte mit Glasfaser versorgt.
Aha.
Ist die Überschrift. Die Wahrheit ist eine andere. Das Glasfaser liegt nämlich eben ganz oft nur im Bürgersteig vor deinem Haus.
Das sind Problem diese, mit nicht im Haus.
Ganz genau. Das sind diese sogenannten Homes Passed Anschlüsse. Also es geht am Haus vorbei oder an der Wohnung. Das ist leider eine Größenordnung, die in der Branche sehr oft verwendet wird, die aber eigentlich gar nichts aussagt. Was habe ich von der Glasfaserleitung bei mir vor der Haustür, wenn da trotzdem nochmal, ich will jetzt ein Gigabit bestellen, ich brauche nächste Woche ganz schnell das Internet. Nee, vergiss es. Also es dauert da mit Sicherheit nochmal ein paar Monate, bis da mal ein Bagger kommt, den Hausstich macht, deine Netzebene 4, dein Treppenhaus versorgt wird und so weiter. Deutlich besser und aussagekräftiger ist eine Quote, die da heißt Homes Connected. Das heißt, da hast du eine Glasfaserleitung, die bei dir im Haus / in der Wohnung liegt, wie es zum Beispiel in meiner privaten Wohnung ist. Da liegt die Glasfaser, aber ich nutze sie nicht. Aber da kommt was aus der Wand raus. Das sind laut Bundesnetzagentur Stand heute 7,9 Millionen Haushalte. Wir haben in Deutschland 42 Millionen Haushalte. Da ist also noch viel Luft nach oben. Und dann gibt's noch die dritte Zahl, die ich rausgesucht habe. Das ist nämlich die Zahl der aktiven Anschlüsse, wo meiner dann eben Beispiel nicht reinfällt, sondern das heißt jetzt nicht, dass die Leute Gigabit gebucht haben. Aber auch 50 Mbit, die über Glasfaser gebucht werden, zahlen auf die nächste Zahl ein. Und das sind, wenn ich meine Klaue hier selber richtig lesen kann, 4,3 Millionen Anschlüsse.
Wahnsinn.
Also Zehntel der Haushalte in Deutschland hat heute Glasfaser aktiv in Benutzung.
Siehst du es denn als realistisch an, dass wir das bis zum Ziel 2030 überhaupt hinbekommen?
Ehrliche Antwort? Nein.
Ja.
Also wenn man von dieser Stellgröße Homes Passed ausgeht, das schaffen wir vielleicht mit Ach und Krach, aber wirklich mit Ach und Krach. Also selbst da sind ja 18 Millionen, hatte ich eben gesagt, 42 Millionen Haushalte haben wir. Nee, na, es gibt noch eine vierte Größenordnung, da reden wir jetzt aber nicht über Glasfaser, sondern über Gigabit und da spielt das TV-Kabel mit rein. Je nach Studie sind wir irgendwo bei 80% der Haushalte in Deutschland, die heute Gigabit bekommen können. Aber kommen wir auf unser anderes Gesprächsthema von vorhin, das Gigabit braucht heute kein Mensch.
Ja.
Heute. Wir brauchen künftig die Glasfaser.
Wahnsinn, okay. Gibt es da bestimmte Regionen, die besonders hinterherhinken? Also eigentlich ja gefühlt alle, aber... Oder gibt es vielleicht eher andersrum gefragt, gibt es Regionen, wo das schon recht gut funktioniert und was machen die anders?
Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es ist auch kein Garant, dass es in der Großstadt gut läuft. Also ich lebe in Berlin. bis vor ein, zwei Jahren hätte ich dir gesagt, Berlin ist eine Glasfaserkatastrophe. Mittlerweile kommen die Anbieter hier auch aus dem Quark. Wir hatten halt nichts. Mnet in München, Netcologne in Köln, die haben ihre ganze Stadt verglast. Fairerweise oft nur bis in den Keller des Gebäudes, nicht hoch, aber es ist schon mal besser als gar nichts. Und die Netzebene 4 am Ende noch zu machen, das kommt auch noch. Dass auf dem Land nichts läuft, kann man auch nicht allgemein sagen. Schleswig-Holstein beispielsweise gilt als das bestversorgteste Bundesland, was Glasfaser angeht, weil es da ganz viele Stadtwerke gibt, die unglaublich rührig waren und sehr früh in den Glasfaserausbau investiert haben. Wenn du natürlich andere Flächenländer wie Mecklenburg-Vorpommern siehst und da irgendwo das letzte Gehöft in der Uckermark, ja, da wird es dann schon schwieriger.
Du hast die Stadtwerke angesprochen. Welche Rolle spielen denn der Bund bei dem Ganzen? Also zum Beispiel Bundesförderung oder auch private Investitionen beim Glasfaserausbau. Welche Rolle haben die?
Es gibt Milliardenförderungen vom Bund. Und ich höre immer wieder aus der Branche, dass die zwar bestellt wurden, in Anführungszeichen, aber noch längst nicht abgerufen und verbaut wurden. Weil es eben auch in der Branche einen Fachkräftemangel gibt. Es gibt keine Leute, die das Glasfaser verbauen können. Deswegen wird das Geld nicht abgerufen. Also es gibt einen Lobbyverband, der sagt immer, wir sind kein Förderverein. Sprich, Geld ist nicht das Allheilmittel und somit auch nicht die Förderung. Und eine Förderung kann je nach Darstellung der Anbieter durchaus auch mal was kaputt machen. Und bei einer Förderung hast du auch wieder andere Voraussetzungen. Also eine Förderung ist schwierig. An der einen oder anderen Stelle hilft sie. Und wir werden nicht ohne Förderung auskommen, weil eben das Verlegen der Glasfaser bis zum letzten Hof in der Uckermark am Ende des Tages teuer ist und sich, ich glaube, auf Sicht von 100 Jahren nicht für einen Anbieter lohnen wird. Da wird man fördern müssen, dass man jetzt mit der Gießkanne auch Orte mit 1000, 2000 Einwohnern ausbaut und fördert, muss, glaube ich, wenn ich jetzt mal so das Echo der Branche wiedergebe, muss das nicht unbedingt sein. Da gibt es auch Geschäftsmodelle für.
Lobby, Bund, Stadtwerke, Anbieter, du hast ganz viele Player genannt, die auf diesem Markt unterwegs sind. Kannst du mal so einen kleinen Crashkurs geben? Glasfaserausbau, wie funktioniert dieser Markt, dass man da mal verstehen kann, wo diese Herausforderungen alle herkommen?
In der Regel 1 ist Telekom gegen alle anderen. Oder alle anderen gegen die Telekom. Regel 2 ist, es gibt von der Sache her 3 große Märkte innerhalb dieses Glasfasermarktes. Der eine Markt ist die Telekom, die von Haus aus erstmal auch ganz andere Möglichkeiten hat, Glasfaser auszubauen, weil sie eben auch schon sehr viele Glasfaserkabel liegen hat. Stichwort VDSL und diese großen grauen Kästen, die wir überall am Straßenrand sehen, diese 2x1,50 Kästen, da ist dein VDSL-Anschluss drin und von bis dahin liegt heute schon Glasfaser. Das kann die Telekom wunderbar nutzen.
Ja.
Und deswegen wird ja auch durchaus vorgeworfen, Handtücher auszuwerfen, Stichwort Homes-Past-Anschlüsse, dass einfach nur das Glasfaser jetzt erstmal noch ein Stück weiter getrieben wird und somit ein anderer Anbieter eigentlich erstmal gar keine Chance hat, da finanziell vernünftig das eigene Glasfaser noch dazu zu legen oder den Anschluss zu legen. Und im privaten Umfeld gibt es eben die Stadtwerke getriebenen Anbieter, hatten wir eben schon kurz angesprochen, die per se erstmal einen viel, viel weiteren Horizont haben, weil sie nicht so schnell das Geld zurückverdienen müssen wie ein investorengetriebener Anbieter. Und ein investorengetriebener Anbieter hat genau eine Aufgabe, seine Investoren befriedigen, heißt Geld verdienen. Das sind in der Regel auch die, die mit einer Vorvermarktung in den Markt gehen und nur dann ausbauen, wenn es sich auf Sicht von 10, 15 Jahren sind das in der Regel lohnt. Und wenn ich die Telekom und die Stadtwerke, die ja durchaus auch mal kooperieren, da gibt es in Münster beispielsweise eine Kooperation, wo die Telekom mit den Stadtwerken Münster den Glasfaserausbau gemeinsam vorantreibt, da spricht man über Jahrzehnte, wo sich das dann lohnen soll. Also da gibt es einen ganz anderen Investhorizont. Und ja, das ist so dieser kleine Crashkurs Glasfasermarkt, Telekom, private Investoren, Stadtwerke.
Okay, da ergeben sich schon einige Konfliktpotenziale, hast du auch schon gesagt. Was sind so die größten Herausforderungen dabei beim Ausbau? Also wir haben ja einmal die Technik, wir haben die Kosten, die Bürokratie. Wo könnten wir am ehesten ansetzen, dass es schneller geht?
Am besten bei allem. Also die Bürokratie, der amtierende Telekom-Chef sprach, als er seinen Job hier begonnen hat, kein Wort Deutsch. Das erste Wort, was er gelernt hat, war Richtung Genehmigungsverfahren oder sowas. Also, ich weiß nicht, ob es genau das Wort war, aber so in die Richtung ging das. Ja, es sagt sehr viel aus. Also die Bürokratie, die größtenteils wo auch immer noch analog abläuft. Und wenn ich hier nach Berlin gucke, wir haben die verschiedenen Stadtbezirke. Und wenn du eine Glasfaserleitung von Charlottenburg nach Mitte verlegen willst, dann bist du mit zwei verschiedenen Bauämtern unterwegs. Die haben wieder unterschiedliche Voraussetzungen. Das ist einfach größtenteils ein Unding. Die Kosten für den Glasfaserausbau sind oft ein Problem, weil die Anbieter angehalten sind, wirklich einen echten Tiefbau zu machen. Also sprich mit dem Bagger den Bürgersteig aufzureißen und in einer Tiefe von 60 oder 90 Zentimetern zu verlegen. Mhm. Wo die Anbieter aber wiederum sagen, und das ist mittlerweile auch per DIN-Norm festgelegt, es gibt viel bessere Verfahren. Trenching nennt sich das, wo nur so ein, ich nenne es jetzt mal kleiner Flug, also es ist so ein 3 bis 5 Zentimeter schmaler Schlitz, der wie so eine Art Fräse einmal durch die Straße, durch den Bürgersteig gemacht wird, dann kommt da das Glasfaser rein und es wird wieder aufgefüllt. Das ist viel, viel günstiger und geht viel, viel schneller, aber viele Städte wollen es einfach nicht, weil sie Angst davor haben. Vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich frage mich selber auch immer, ja, was ist denn, wenn die Straße irgendwann mal neu gemacht wird, muss das Glas? So tief stecke ich da ehrlicherweise nicht drin. Und was in der Branche, aber das erkennt die Branche jetzt auch langsam mal selbst, was ein Problem ist, ist diese gegenseitige Behinderung, Telekom gegen die anderen, weil eben, da gibt es auch Verfahren bei der Bundesnetzagentur, da will ich jetzt nicht vorgreifen, das will ich auch nicht jetzt als meine Meinung verstanden haben, aber es gibt eben ganz oft das Problem, dass ein Anbieter XY sagt, wir bauen jetzt diesen 5000 Seelenort aus und es ist schon auffällig, dass die Telekom ganz oft dann auch sagt, ach ja, ist ein interessanter Ort, machen wir auch mal. Und das verunsichert die Leute vor Ort. Die einen schließen bei der Telekom ab, die anderen schließen bei dem anderen Anbieter ab. Der andere Anbieter sagt dann irgendwann, ja, ganz ehrlich, Leute, da haben wir keine Chance, wir ziehen uns zurück. Und alleine in den letzten 2 oder 3 Wochen habe ich mehrere Pressemitteilungen von Anbietern bekommen, die gesagt haben, wir ziehen uns aus dem und dem Ort zurück, weil ein Mitbewerber dort tätig ist. Und ja, es sollte ein Infrastrukturmonopol geben. Da spricht nichts gegen. Das haben wir ja heute auch. DSL, Kabel, Glasfaser. Es mag auch ein Infrastrukturmonopol beim Glasfaser geben, dass 2 Anbieter da reinlegen. Aber ganz ehrlich, wir schaffen es noch nicht mal, alle Haushalte in Deutschland mit einem Glasfaser zu verlegen. Bevor wir das machen, sollten wir vielleicht, also bevor wir 2 Glasfaser in einen Haushalt legen, sollten wir vielleicht mal ein Glasfaser verlegen.
Na okay, also die Machtpolitik hält da auch so ein bisschen gegen.
Ja klar, jeder möchte sein Stück vom Kuchen haben. Und nur wenn du die Glasfaser selbst verlegst, hast du die höchste Marge am Ende, wenn du einen Kunden anschließt. Oder musst den anderen Anbieter zwingen, bei dir eine Vorleistung einzukaufen. Auch dann verdienst du Geld. Also jeder Anbieter hat erstmal wirklich das Interesse, seine Glasfaserleitung in den Haushalt zu legen. Aber es muss sich eben rechnen.
Interesse sollen ja nachher auch die Kunden haben, bei denen das Glasfaser ankommt. Wie kann man da vielleicht gegen Skepsis und wir haben es vorhin ja auch ein bisschen mit Angst und Sorge betitelt, wie kann man das denn abbauen? Wie würdest du jetzt mit jemandem sprechen, der da so ein bisschen besorgt ist? Mach mal Lust auf Glasfaser.
Ja, ich hoffe, das können wir mit diesem Podcast schon machen und auch mit unserer Berichterstattung auf InstaDigital. Lust auf Glasfaser ist, du kriegst ein schnelles Internet, einen schnellen Internetanschluss, der stabil ist, der schnell ist auch im Sinne der Latenz und wo du die nächsten 30, 40, 50 Jahre, wenn nicht noch mehr, also ich sage jetzt mal pauschal bis zum Lebensende, brauchst du keine andere Technologie mehr. Und was das Thema Angst nehmen angeht, wenn dir diese Immobilie gehört, wo es um den Glasfaseranschluss geht, musst du keine Angst haben. Du musst Angst haben, wenn du künftig keine Glasfaserleitung in deinem Haushalt hast. Der Glasfaseranschluss wird wirklich irgendwann den Stellenwert eines Wasseranschlusses und eines Stromanschlusses haben. Und deswegen, liebe Eigentümer, seht zu, dass das Glasfaser reinkommt und liebe Mieter, wenn ihr das unterstützen könnt und es selber nicht braucht, überlegt, ob ihr nicht trotzdem irgendwie einen Anschluss bestellen wollt, damit das Ganze vorangeht. Ihr habt ja auch was davon.
Glasfaser, das war ja auch ein wichtiges Thema bei der Angacom, Europas führende Kongressmesse für Breitband, Kabel, Satellit und Digitalisierung. Das heißt, dort kommen internationale Fachleute zusammen aus der Telekommunikationsbranche. Was waren so die, sag ich mal, die 3 größten Punkte, die du mitgenommen hast? Du warst ja da vor einigen Wochen auf der Angacom. Was waren so die 3 wichtigsten Sachen, die du mitgenommen hast aus dieser Diskussion rund ums Glasfaser?
3 willst du jetzt von mir hören? Oh, jetzt wird's sportlich.
3 ist immer so die magische Nummer. Wenn du auch ein großes Ding mitgenommen hast, ist auch super.
Ein großes Ding, das ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass die Anbieter DSL und VDSL abschalten wollen. Und wir alleine deswegen Glasfaserausbau vorantreiben müssen, weil du kannst DSL und VDSL nur abschalten, wenn Glasfaser da ist. Die haben kein Interesse dran, DSL, VDSL weiter zu betreiben, weil es auch ineffizient ist. Es frisst eine Menge Energie, Glasfaser frisst kaum Energie. In jedem dieser grauen Kästen im Straßenbank ist aktive Technik drin. Da gehen hunderte von Kilowattstunden jedes Jahr durch, pro KVZ, also pro Kabelverzweiger. Und da sucht man jetzt eben den Weg, wie schaffen wir das, diese Netze effizient, effektiv abzuschalten. Das wird kein Datum 1.1.2030 gibt es kein DSL mehr in Deutschland. Das wird es nicht geben. Es wird nach und nach, je nach Region, da wo die Glasfasernetze vernünftig ausgebaut sind, wo 80-90% der Haushalte schon eine Glasfaserleitung liegen haben, und das gibt es, mag es nach dem Podcast heute gar nicht glauben, aber das gibt es, da wird die Branche, aber diese Verfahren werden jetzt gerade eben entwickelt, da wird die Branche sagen, so in 2 Jahren schalten wir DSL ab. Und bis dahin haben die letzten 10-20% der Haushalte noch die Möglichkeit und die Chance, Glasfaser zu bekommen. Und dann wird eben irgendwann in diesen Regionen Glasfaser abgeschaltet. Und so wird es nach und nach in ganz Deutschland funktionieren. Das ist ein wichtiges Thema, was ich mitgenommen habe. Ja. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass die Branche doch anfängt zu reflektieren, dass dieses Gegeneinander vielleicht nicht der beste Weg ist, dass man sich vielleicht auch mal überlegt, wie man noch mehr miteinander machen kann. Das sind so die Dinge, die ich vor allem mitgenommen habe. Es bewegt sich ganz viel im Hintergrund, wovon der Verbraucher gar nicht viel mitbekommt.
Ich finde diese Zukunftsvision oder Version, finde ich total spannend mit dem Abschalten von DSL, weil ein weiteres Thema auf der Angekommen war auch noch ein weiteres Abschaltthema. Damit sind wir beim Nebenkostenprivileg. Für alle vielleicht kurz zusammenfassend, also Vermieter können dann die Kosten für einen Kabelanschluss auf die Nebenkosten der Mieter umlegen. Das ist das Nebenkostenprivileg. Das heißt, die Mieter bezahlen halt auch dann für den Kabelanschluss, wenn sie ihn halt auch nicht nutzen. Und das wird jetzt ab dem 1. Juli abgeschafft. Welche Folgen hat denn das für die Kabel- und für die TV-Versorgung?
Große. Also wir sprechen über, auch da wieder, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Es gibt zwischen 8 und 15 Millionen, glaube ich, Haushalten. Je nachdem, welche Studie, welche Statistik du befragst, betrifft dieses ganze Thema.
Das heißt, am 1. Juli sitzen die, die das so haben, mit einem schwarzen Fernseher da? Also jetzt auch passend zur RM wäre das ja echt übel.
Das hätten die Anbieter gerne. Also zum einen, du schaust ab dem Moment rechtlich schwarz. Du hast keine Geschäftsbeziehung zu einem Anbieter über irgendeine Art und Weise, die dich legitimiert, dieses TV-Signal zu konsumieren. Du kannst es aber weiter konsumieren, weil es gibt in einer Vodafone-Zentrale in Düsseldorf gibt es keinen Knopf, die jetzt der Chef da drücken kann und sagen, so alle, die nicht bezahlen, schalte ich ab. Das geht nicht. Das heißt, die Techniker müssen, egal bei welchem Anbieter, in jedes einzelne Haus reinfahren, unten in den Keller gehen und Kabel abklemmen.
Okay, alle, die schon mal einen Internetanschluss bestellt haben, wissen, wie lange es dauert, bis Techniker vorbeikommen. Das sehe ich als sehr unrealistisch.
Zumindest bei den Großen. Die Kleinen werden das relativ gut hinkriegen. Also wenn du bei jetzt irgendein ganz kleiner Anbieter bei dir im Ort bist, da gibt es sehr, sehr viele von, die werden das relativ schnell und relativ gut hinkriegen. Worauf es hinauslaufen wird, ist, dass nach und nach, denke ich schon, die Bildschirme, wo es keinen Vertrag drüber gibt, dass die schwarz werden. Aber da reden wir über Wochen, Monate, vielleicht noch mehr.
Das heißt, du sucht euch was raus, ihr braucht halt einen neuen Vertrag.
Ganz wichtig, kümmern. Und wie das Kümmern aussieht, ist individuell. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man mit seiner TV-Versorgung per Kabel, so wie man sie heute hat, sprich Fernseher, Kabel, Dose, Suchlauf, alles fein, wenn man damit glücklich ist, spricht nichts dagegen, zu deinem Anbieter zu gehen, der dich versorgt. Es kann immer das Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben. Dann kannst du einen Vertrag darüber abschließen.
Vielleicht kurze Perspektive, so als letzte Frage. Was glaubst du, wie wird es denn dann ab dem 1. Juli weitergehen?
Ich sehe als realistisch an, dass sie ganz viel jetzt die nächste Zeit auch noch Trommelwirbel machen werden und Druck ausüben. Es wird Abschaltung geben, ja. Ich kann dir nicht sagen, wann und wo und in welchem Umfang. Da sind auch noch viele kleine technische Hürden. Was beispielsweise machst du, wenn über diese TV-Kabelleitung auch ein Internetanschluss gebucht ist? Dann kannst du die Leitung unten im Keller nicht einfach rausrupfen. Das funktioniert nicht. Dann hat er auch kein Internet mehr. Nach meinem Dafürhalten oder meiner Einschätzung wird es so laufen, dass die Techniker sind ja sowieso unterwegs, um Anschlüsse zu entstören, um Sachen schön zu machen, neue Sachen zu bauen. Dass sie in dem Zuge so nach und nach sich ihre Listen ziehen, wer zahlt denn hier, wer zahlt nicht, und dass sie das so gesagt als Synergieeffekt mitnehmen und abschalten. Ein bisschen nebenbei, die Anbieter werden wahrscheinlich jetzt noch ganz viel Druck machen und sagen und Briefe schicken, und das ist übrigens das nächste Problem für die Anbieter, die haben deine Adresse gar nicht. Wenn du über deinen Vermieter das Kabelfernsehen beziehst und an deinen Vermieter bezahlt, hat der Kabelanbieter keine Ahnung, dass Johanna in der XY-Straße in Köln wohnt. Dein Kabelanbieter weiß nur, da gibt es ein Haus in der XY-Straße in Köln und da versorgen wir 10 Wohneinheiten. Wer da wohnt, wissen die nicht. Das heißt, da sind wir wieder beim Thema Haustürgeschäft oder mit Werbekampagnen darauf aufmerksam zu machen. Aber da ist wieder darum, die Leistung des Kunden, in Anführungszeichen, des Betroffenen, betrifft mich das überhaupt? Hm. Und das scheint ein ganz großes Problem zu sein. Und deswegen auch da das Haustürgeschäft ganz, ganz wesentlich für die Anbieter.
Spannend. Zwei unterschiedliche Themen und doch so ähnliche Probleme und Herausforderungen.
So ist die Branche.
Dankeschön, Thorsten. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Danke, dass du heute da warst.
Gerne.